Ich habe eine wundervolle Empfehlung für dich. Wenn du dich schon lange mit dir beschäftigst, Therapie gemacht hast, Coaching kennst, vielleicht meditierst, also sehr reflektiert bist und trotzdem manchmal irgendwie das Gefühl hast, ich weiß zwar so viel über mich, aber an bestimmten Punkten verändert dieses Wissen mein Leben nicht, dann möchte ich dir das Programm Intuitives Leben von Alexandra Sorgenicht ans Herz legen. Alexandra war schon zu Gast in meinem Podcast. Ich liebe ihre Arbeit. Sie beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Intuition und mit der Frage, wie aus einem geprägten Menschen ein autonomer Mensch wird. Denn Intuition ist in ihrer Arbeit nicht das Ziel. Sie ist die Fähigkeit, immer klarer wahrzunehmen, was wirklich zu dir gehört. Also was du fühlst, was du willst, was du brauchst, wem du vertraust und welche Entscheidungen wirklich deine eigenen sind. Intuitives Leben heißt ihr Programm. Es besteht aus 8 aufeinander aufbauenden Trainings. Der erste Schritt heißt intuitive Sicherheit. Er beschäftigt sich mit einer ziemlich grundlegenden Frage, nämlich wie entsteht Sicherheit in uns, wenn das Leben selbst nie vollständig sicher sein wird. Wenn du dich angesprochen fühlst, du findest alle Informationen zu intuitives Leben bei Alexandra Sorgenicht in der Beschreibung und in den Shownotes unter dieser Folge. Und für die Get Happy Community gibt es mit dem Code Intuition 15 15% auf ihr Angebot.
Ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen haben und sich, worauf sich viele Menschen beziehen können, Grenzen setzen. Ja, also viele Menschen müssen nachträglich erstmal lernen, Grenzen zu setzen. Und das aber jetzt in einer wohlwollenden und dosierten Weise zu tun, ist nichts, was von heute auf morgen kommt. So, ne? So, du lachst schon.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Ort seid. Wenn ihr dieses Video bei YouTube anschaut, ein kurzer Hinweis und eine kleine Bitte. Denn ihr könnt mir jetzt nicht nur ein Abo und ein Like und einen Kommentar hinterlassen, sondern es gibt jetzt auch die Möglichkeit für ein super Thanks. Also, wenn ihr mich symbolisch auf einen Kaffee einladen möchtet, oder auf ein Eis, freue ich mich total über jeden noch so kleinen Betrag. Von Herzen danke. Wir sprechen in der kommenden Stunde über Glück. Wir sprechen über Zufriedenheit, über die wichtigen und feinen und gleichzeitig doch ganz schön enorm großen Unterschiede zwischen Glück und Zufriedenheit. Ist es etwas, das uns in die Wiege gelegt wird oder können wir das trainieren wie ein Muskel im Fitnessstudio? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren der wunderbare Leonard Gabriel Heikster. Leo war schon zweimal bei mir im Podcast zu Gast und er hat selber einen ganz tollen Podcast, der sehr erfolgreich ist, nämlich Humans Are Happy. Und nachdem Leo sich wie ich seit so vielen Jahren mit den wirklich tiefen Fragen des Lebens beschäftigt, war es ja nur eine logische Konsequenz und eine Frage der Zeit, wann das erste Buch kommt. Jetzt ist es da, es heißt Humans Are Happy und ich sage herzlich willkommen, lieber Leo.
Liebe Kati, vielen Dank für diese warmen, tollen und herzlichen Worte. Danke für dieses schöne Intro und danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz, ganz doll und von Herzen auf dieses Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch wie immer auf den Austausch mit dir und sag jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Baby. Wie geht's dir?
Dankeschön. Mir geht's super gut und gleichzeitig ist es auch echt viel. Gleichzeitigkeit, ja, wir könnten jetzt schon tief ins Thema springen. Nein, aber es ist natürlich so, für die Transparenz, wir nehmen jetzt diese Folge auf kurz vor der Veröffentlichung des Buches und das ist super spannend. Ich empfinde viel, viel Vorfreude darauf Und gleichzeitig merke ich auch, ich habe es gerade ganz kurz gesagt, bevor die Mikros liefen, ganz viele erste Male. Das ist natürlich auch einfach ein Prozess. Also ich glaube, da können sich ganz viele drauf beziehen. Ja, also mal ein Buch zu schreiben ist ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, ob man das jetzt sagt, ist das jetzt eine Aufgabe oder nicht? Muss man das machen, ja oder nein? Das kann man für sich individuell beantworten. Aber wenn man das macht, das ist ein ganz, ganz toller Weg. Da ist ja auch total schöpferisch und es hat was sehr Selbstermächtigendes diesen ganzen Themen gegenüber. Und dann, wenn man so wie wir beide mit häufig digitalen Produkten arbeitet, ne, dann hast du auf einmal wirklich ein physisches Produkt, das kann man anfassen. Und es ist wirklich so, so, so spannend und so eine tolle Reise. Und gleichzeitig wird es jetzt dann einfach auch immer realer, ne? Also das Buch ist natürlich geschrieben und kommt jetzt bei, steht dann bald in den Läden. Und oder steht, wenn wir Menschen das jetzt hören, steht es in den Läden und ja, das ist sehr intensiv.
Das glaube ich. Allein der Schreibprozess ist ja schon was total Intensives und gleichzeitig, ehrlich gesagt, ich kenne kaum einen Menschen, der nicht heimlich davon träumt, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Allein das finde ich schon hochinteressant, wo das herkommt, diese Sehnsucht in uns, irgendetwas zum Ausdruck zu bringen und zu Papier zu bringen. War das Thema Buch denn in deinem Feld schon länger da oder schoss dann wie so oft jetzt der sogenannte Zufall irgendwie von der Seite rein?
Nee, also tatsächlich kann ich sagen, ich habe schon ganz lange gewusst, ich werde auf jeden Fall mal ein Buch schreiben. Also, ich habe ja diesen Podcast Humans Are Happy seit 5 Jahren oder mache ich jetzt seit 5 Jahren und da spreche ich jede Woche mit Menschen aus verschiedenen wissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Bereichen und da fällt halt so viel tolles und wertvolles Wissen einfach ab oder sammelt sich an, dass das mal in eine strukturierte Form zu gießen, dass ich das machen wollen würde und werde, das wusste ich schon ganz lange. Ich habe aber gleichzeitig dieses Calling lange nicht gespürt, nicht gehört. Und das hat sich geändert Anfang letzten Jahres. Ich weiß noch, da war ich im Februar 2025, da war ich in Portugal gerade. Ich bin meistens im Winter dort.
Da haben wir übrigens das letzte Mal miteinander eine Folge aufgezeichnet.
Genau. Und da habe ich dann gemerkt, so, oh, das will jetzt losgehen und habe dann irgendwie, da war einfach dann mein erster Ansatz. Ich kenne ja über den Podcast auch viele Leute, die Bücher geschrieben haben, schon einfach mal rumzufragen, ne? Wie geht man denn da am schlausten vor? Ich stehe da ja wie der Ochs vorm Berg oder ich stand da wie der Ochs vorm Berg. So, was machst du jetzt? Und hab dann, eigentlich war die Quintessenz, such dir eine Agentin oder einen Agenten, also jemanden, der einen gegenüber Literaturverlegen vertritt. Und in diese Phase hinein, als ich dann auf der Suche nach einer Agentin oder einem Agenten war, ist dann mein Verlag auf mich zugekommen, zu mir gekommen. Und das hat dann irgendwie total gut gepasst. Und dann haben wir diese Reise seitdem miteinander gemacht. Und ich wusste das schon ganz lange und ich habe das erste Grobkonzept irgendwie im Februar 25 geschrieben. Und dann kam der Verlag irgendwie im März oder April oder so auf mich zu und also das waren da jetzt 1,5 Jahre, diese Reise, aber im Grunde mit der Recherche sind es 5 Jahre Reise.
Und ist es nicht bemerkenswert, dass in dem Moment, wo du innerlich spürst, okay, ich bin so weit, es öffnet sich in mir eine Tür, schickt dir das Leben eine Gelegenheit und es kommt jemand auf dich zu und sagt, wie sieht's denn aus, Bock auf Buch?
Also das ist ja wirklich ein großes Thema. Da müssen wir, also wir können das öffnen und das ist Wahnsinn. Ja. Also lass uns doch das Wort Zufall verwenden.
Gerne.
Denn wortwörtlich ist es mir dann ja zugefallen. Von daher, ich liebe die Intelligenz von Sprache. Aber ich schaue mir Glück und Wohlbefinden und all diese Themen ja aus einer sehr sachlichen und wissenschaftlichen Perspektive an. Und trotzdem hat auch mich das einfach nur dazu gebracht, eine große, große Demut vor all der Verbundenheit der Dinge, auch die wir nicht messen können, zu entwickeln. Und ja, man kann sagen, am Ende ist es Zufall und dann bedeutet es auch in der wortwörtlichsten Bedeutung des Wortes nichts weiter, als dass es einem zugefallen ist. Und von daher, ja.
Ich frage mich häufig auch so für mein persönliches Leben, wäre ich nicht glücklicher oder zufriedener, wenn ich die Dinge mehr dem Zufall überlassen würde? Gibt's dazu Wissenschaft?
Also ich
Serendipität würde man das ja eigentlich nennen, ne? Gute Gelegenheiten, die das Leben dir schickt.
Ja, also ich denke, beim Glück geht es um das Gestalten am Ende. Das sagt eigentlich auch das Wort ja aus, ne? Also das Wort Gelücke kommt vom Gelungenen, vom leicht Erreichten. Und wenn ich sage, ich will ein glückliches Leben führen, dann meine ich will ein gelingendes Leben führen. Und wann gelingt dir etwas? Ja, also wenn mir etwas gelingt, dann habe ich auch irgendwie immer dieses Aktive, dieses Gestalterische da drin, ja. Wir können, du hast jetzt nach Forschung gefragt, da gibt es verschiedene Modelle zu, um einfach eins herauszupicken, was jetzt auf deine Frage passt. Das ist das ganz bekannte PERMA-Modell von Martin Seligmann. PERMA ist ein Akronym und steht für, also ganz kurz, was beschreibt es? Es beschreibt, was für Zutaten bräuchte es denn, um ein Leben als gelingend zu empfinden? Und die Antwort PERMA bedeutet dann eben P, Positive Emotions, E, Engagement, R, Relationships, also soziale Beziehungen, M, Meaning, Sinn und A, und hier kommen wir jetzt zu deiner Frage, Accomplishment. Accomplishment bedeutet, dass einem tatsächlich auch etwas gelingt. Mhm. Ich könnte jetzt natürlich also mich zurücklehnen und das Leben einfach nur auf mich zukommen lassen. Allerdings ist eben dieses Gestalten des Lebens auch mit einem Gefühl der Selbstwirksamkeit verbunden, ja? Also, dass man etwas folgt, was einem selbst bedeutsam und wertvoll ist. Von daher würde ich aus meiner Glücksforscherperspektive, aber auch aus meinem persönlichen Verständnis und meiner persönlichen Erfahrung nicht dazu raten, alles dem Zufall zu überlassen, und gleichzeitig macht es ganz schön viel Sinn, manche Dinge dann doch nach oben abzugeben.
Mhm, gehe ich hundertprozentig mit. Danke für die differenzierte Betrachtung, denn wenn wir jetzt die ganze Zeit nur zu Hause auf der Couch hängen und Netflix gucken und darauf warten, dass Hollywood anruft und uns eine spektakuläre Rolle anbietet, dann warten wir wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Lass uns doch einsteigen, lieber Leo. Darüber schreibst du gleich zu Beginn in deinem Buch, über diese wichtigen Unterschiede zwischen Glück und Zufriedenheit. Ich weiß, wir haben in unserem allerersten Gespräch, das ja jetzt wirklich schon ein paar Jährchen zurückliegt, darüber schon mal gesprochen. Aber mittlerweile hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Das Wort Dopamin ist nicht mehr irgendwas, was so im Wissenschaftskontext nur noch benutzt wird, sondern Menschen beginnen zu begreifen, wo die Problematik liegt bei Dopamin und was sie mit der Jagd nach dem schnellen Glück zu tun hat. Erklär uns doch mal die Unterschiede zwischen Glück und Zufriedenheit, und vielleicht philosophieren wir dann ein bisschen über das Problem Dopamin.
Wenn du willst. Ja, sehr gerne, mag ich. Und also mit Dopamin grundsätzlich habe ich eigentlich gar kein Problem. Ich verstehe, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wir fangen mal an mit dem Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit. Ich mag dafür den Kontext vielleicht sagen, es gibt ja ganz viele Menschen, oder ich stelle mal die These in den Raum, wir leben in einer sehr unverbundenen Gesellschaft, und es gibt ganz viele Menschen, die sind vielleicht noch mit ihren Gedanken verbunden, dazu haben viele irgendwie einen Zugriff, ne, was denke ich denn, und irgendwie so die Ratio, das ist da für viele Leute einfach, aber bei der Emotion oder beim Körpergefühl, da wird es dann häufig schwerer. Das hat auch seine Gründe, wir müssen es aber vielleicht einfach nur mal als Fakt annehmen. Und das bedeutet, zu dem Themenfeld Wohlbefinden und Glück hat eigentlich jeder Mensch irgendwie einen Bezug. Nur ganz viele Leute können einfach nicht so viel damit anfangen, wenn man jetzt mit Emotion und Schöpferkraft und gefühligen Dingen startet. Wenngleich das natürlich total seine Berechtigung hat und super gut ist. Ich möchte aber gerne eben Menschen abholen, die über die Verstehbarkeit kommen und die eben die Ratio brauchen. Das war nämlich bei mir ganz lange auch so.
Bei mir auch, ja.
Dass ich die Ratio brauchte, um mich überhaupt erstmal dem Gefühlen zu öffnen. Weil wenn wir über Glück sprechen, dann ist klar, dass Glück ein Gefühl ist. Aber wie kann ich mich dem Fühlen öffnen, wenn ich dazu nicht so einen coolen oder nicht so einen guten Zugang habe und dann einfach direkt zumache? Deshalb können wir uns das mal von der wissenschaftlichen Seite anschauen. Glück, das ist die einfachste psychologische Definition, ist nichts weiter als ein positiver Affekt. Also ein positiver Affekt ist ein positiver emotionaler Ausschlag ausgelöst auf Basis eines Ereignisses, das für dich individuell werthaltig ist. Also das könnte jetzt sein, für mich ist mit Kathi zu sprechen werthaltig. Das löst in mir einen positiven Affekt aus, dann bin ich jetzt gerade glücklich. Ja, aber unser Gespräch ist irgendwann vorbei, das Glück hält dann auch nicht die ganze Zeit an, sondern ne, irgendwann ist es wieder vorbei. Oder das allereinfachste Beispiel ist halt ein Fußballtor. Ja, also stell dir ein Fußballtor vor. So, dann jubelt da vielleicht jemand, wenn das jetzt für mich werthaltig ist, ne, wenn Fußball für mich gar keinen Wert hat. Ist jetzt gerade WM, deswegen können sich darauf vielleicht viele beziehen, so, ne? Wenn das für mich gar keinen Wert hat, dann ist mir das auch egal, aber wenn das für mich einen Wert hat, dann jubel ich, das ist dann vielleicht ein Glücksmoment, aber dieser Rausch, der hält ja auch irgendwie nicht für immer an.
Wir würden ja auch, glaube ich, den Verstand verlieren, wäre es so. Ich glaube, das stelle mir sehr anstrengend vor.
Genau, danke für die Überleitung. Wir würden den Verstand verlieren und deswegen ist der Gegenspieler oder wenn du so willst, das ist die zweite Komponente, der Verstand, die Ratio. Mhm. Also das in dem Fußballbeispiel wäre das jetzt eigentlich die Bewertung über ein ganzes Spiel oder über eine ganze Saison, ja? Also, wie zufrieden bist du denn, wenn du jetzt nüchtern auf die Tabelle schaust? Wie zufrieden bist du denn mit dem Ergebnis, wie du abgeschnitten hast, ne? Und dann schaust du da auf die Punkte, dann schaust du da auf dein Torverhältnis und so weiter und dann triffst du da eine Bewertung. Die kommt natürlich immer noch in dir zustande, die ist subjektiv, aber eben dann eher verstandesbasiert. Wohingegen der Torjubel, ganz klar, für viele Leute oder ich glaube für alle sehr ersichtlich, ein sehr emotionales Ding ist. Also, das erklärt es vielleicht ganz gut. Glück ist auf der affektiven, auf der emotionalen Ebene wahrnehmbar. Es ist schneller veränderbar und es ist auch stärker wahrnehmbar, viel vordergründiger. Zufriedenheit hingegen ist auf der kognitiven Ebene wahrnehmbar, also über den Verstand wahrnehmbar. Es ist weniger schnell veränderbar und es ist auch weniger stark wahrnehmbar, also eher leise. Das kann man vielleicht.
Schöne Beschreibung, ja.
Ja, und wenn wir jetzt anstatt affektive Ebene und kognitive Ebene einfach die Worte Glück und Zufriedenheit verwenden, das ist nämlich in der Forschung auch so, dann können wir da jetzt einen Kasten drum malen und dann schreiben wir da subjektives Wohlbefinden drauf. Und das ist eigentlich, wie man in der Forschung dann im Individuellen da drauf schaut. Ja, das bedeutet, Glück ist wirklich dieser positive Affekt. Die Lebenszufriedenheit meint die längere Bewertung. Das ist eigentlich auch das viel Nachhaltigere. Und subjektives Wohlbefinden ist, wenn man das Gesamtkonstrukt nimmt. Ich liebe diesen Satz, deswegen schiebe ich es einfach gleich hinterher. Der bringt nämlich beides so schön zusammen. Gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft, langfristig auch Zufriedenheit bringt. Da hat man nämlich auch eine schöne Orientierung direkt mit dran.
Ja, lass uns da noch kurz bleiben, weil darüber schreibst du auch im Buch. Ich habe ganz viel, man denkt ja immer, ach, ich weiß ja schon alles. Nein, ist natürlich großer Käse, ich weiß natürlich nicht alles. Ich glaube übrigens auch nicht, dass ich alles weiß. Ich muss mich selber korrigieren. Aber ich habe viel von dir gelernt. Und diese Brücke finde ich super wichtig, dass diese Jagd nach den schnellen Hits, sage ich jetzt mal, langfristig auch eher dazu führt, dass wir unzufriedener sind.
Es kommt drauf an, ne? Es kommt drauf an, welchen Hits ich da hinterherlaufe. Ne? Also du hast ja Dopamin vorhin angesprochen. Wir können das, also am Beispiel von Essen lässt sich das wissenschaftlich sehr, sehr gut messen. Da können wir beispielsweise Chips nehmen. Das funktioniert einfach gut in der Forschung. Wenn jetzt für dich beispielsweise...
Nicht nur in der Forschung.
Nicht nur in der Forschung, auch persönlich. Für mich persönlich wäre es beispielsweise Eis. Ich liebe Eis. Ich betrachte Eisessen als Hobby für mich im Sommer. So. Und es ist ganz, ganz toll. Aber von daher ist für mich der Verzehr von Eis an einem schönen, warmen Tag wirklich, wirklich mit Glück verbunden. Neurologisch sagt man dazu eine Belohnungsantwort im Gehirn. Also das ist, was passiert. Dann wird ein Cocktail aus Botenstoffen ausgesendet. Das können Dopamin sein, Serotonin, Endorphine, Oxytocine, je nachdem, was da gerade passiert. So.
Der ganze geile Scheiß.
Der ganze geile Scheiß, genau. Dann isst du da dein Eis oder deine Chips und dann hast du, was technisch passiert, können wir ganz platt sagen, eine Belohnungsantwort im Gehirn. So. Der entscheidende Punkt ist jetzt aber, diese Belohnungsantwort im Gehirn, die wird immer geringer, je häufiger dieses Ereignis eintritt. Ja, also wenn ich eben vielleicht einmal pro Woche ein Eis essen gehe oder so, dann hat das noch einen recht guten Effekt. Wenn ich aber jeden Tag dreimal ein Eis esse, dann ist dieser Abnutzungseffekt, der sich uns allen individuell oder uns allen intuitiv sofort erschließt, der ist dann relativ schnell spürbar. Man spricht in der Forschung von hedonistischen Adaptionseffekt, also vom hedonistischen Anpassungseffekt. Und der entscheidende Punkt hierbei ist, wenn es jetzt um Essen geht, dann kann ja auch Folgendes passieren. Ich esse ganz viel Eis oder ganz viele Chips. Ich beobachte dadurch vielleicht über einen längeren Zeitraum oder was ich feststellen kann, dann sind einfach Veränderungen in meinem Körper. Also ich werde vielleicht zunehmen. Ich kann dann weniger an sportlichen Aktivitäten teilnehmen, habe vielleicht schlechtere Zähne, fühle mich träge und so weiter. Und dann findet ein Wechsel der Ebenen statt. Also dann kann es eben sein, dass das, was mich einst kurzfristig glücklich gemacht hat, langfristig meine Zufriedenheit eher drückt. Und das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Deswegen bringt, ne, also, und da haben wir wieder diesen Satz, gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust verschafft oder auch Unlust verschafft, also der Verzicht aufs Eis vielleicht manchmal, das Aufraffen zum Sport, das Absolvieren eines Studiums, oder was auch immer hier jetzt jede Hörerin und Hörer für sich persönlich einfügen mag. Also gib Acht, dass das, was dir kurzfristig Lust oder Unlust verschafft, langfristig Zufriedenheit bringt. Und natürlich gehört im Alle, aber am Ende auch das Leben oder zum Leben gehört ja auch der Genuss. Also es geht ja nicht nur um Disziplin und Verzicht, aber wie so oft am Ende auch um Balance.
Und ich glaube, dieses Beispiel, das du da genannt hast vom Essen, das können wir auf ganz viele Lebenssituationen übertragen. Also das geht ja auch
klar.
Sex, Beziehungen und Dating, ne?
Auf jeden Fall.
Extremsport, also Extremsportler suchen ja häufig dann immer weiter nach dem noch Extremeren und irgendwann steht man dann 39.000 Kilometer über dem Planeten und springt runter. Und ich finde einfach dieses Bewusstsein darüber so wichtig, weil die Dinge, die sich in einem Moment gigantisch gut anfühlen und wir haben nicht das Bewusstsein dafür, was das bedeuten könnte, dann könnt ihr uns einfach auch, ich will nicht sagen, in den Untergang reiten, aber es hat eben auch häufig eine Schattenseite, derer sich viele nicht bewusst sind. Und deswegen finde ich, können wir gar nicht genug darüber sprechen und auch die Prozesse erklären, die im Gehirn stattfinden. Wir müssen ja nicht alle Neurowissenschaften dafür studiert haben, aber zum Beispiel ein Buch zu lesen wie deines eröffnet ja viele neue Welten.
Ich finde es einfach hilfreich, wenn, also erstmal vielen Dank und die Verstehbarkeit, die ist einfach wirklich, wirklich toll. Natürlich fühlen und Emotionen ist das Allerwichtigste am Ende, ja, oder das ist unseren Körper als Messinstrument, als Forschungsinstrument zu verwenden, ja, auf jeden Fall. Aber der Verstand ist einfach so, so hilfreich, weil wir sind am Ende auch Tiere, die emotionsgesteuert sind. Mhm. Und der Verstand ist dann einfach das Mittel, das wir haben, um da vielleicht auch auszusteigen. Ja? Mhm. Um dann vielleicht zu sagen, ja, irgendwas, ich habe jetzt total Lust auf dieses Eis oder ja, irgendwas macht mich jetzt total sauer, aber das wäre jetzt einfach nicht für mein langfristiges Leben vielleicht nicht die beste Wahl, mehr jetzt hier mich meinem Impuls hinzugeben. Ne? Das sehen wir auf auch ein anderes Beispiel auf politischen Ebenen ganz, ganz viel. Ja, also Menschen, die Menschen mit ihren Emotionen fangen oder Menschen, die halt mit Argumenten kommen. Also ne, es ist nicht verkehrt, manchmal auf den Verstand zu hören. So und deswegen ist die Verstehbarkeit einfach so ein toller Weg, um sich am Ende auch wieder Emotionen zu öffnen, um vielleicht zu sagen, ja, ich verstehe auch, warum ich mich jetzt so und so fühle und heiße das dann eher willkommen und kann dann mein Gefühl annehmen. Dann gehen wir jetzt eher in den psychologisch-therapeutischen Bereich, aber es ist ja das, wo es viele Menschen im Individuellen dann auch betrifft.
Ja. Also ich träume von einer gut ausbalancierten Herz-Hirn-Kohärenz. Ich glaube auch die Neurowissenschaft widmet sich ja mittlerweile auch der Intelligenz des Herzens. Und am besten wäre doch, könnte ich mir vorstellen, dass beide in guter Kooperation miteinander arbeiten und wir dann dementsprechend auf Basis dessen auch gute Entscheidungen treffen für unser Leben. Vielleicht ist das ein großer Teil auch des Prozesses. Also frage ich mich oft.
Naja, es gibt ja ganz viele Dinge, wo die Forschung gerade dran ist oder irgendwie in Ansätzen an der Oberfläche kratzt. Am Ende geht's um Balance.
Ja.
So, ne? Also das ist ganz häufig das, was dann irgendwie die Erkenntnis von etwas ist. Das ist ja auch gar keine große Rocket Science. dass das Schwierige ist, nur wirklich danach zu leben oder dass das wirklich auch anzunehmen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Nachdem du die Brücke gerade schon geschlagen hast zwischen Emotionen, unterdrückten Emotionen, vor allem Emotionen, die wir abgespalten haben aufgrund von traumatischen Ereignissen in unserer Biografie, aufgrund von Leben, aufgrund von Herkunftsfamilie. Welche Rolle spielen unterdrückte Emotionen in Bezug auf unser Zufriedensein und auf unser Glücklichsein?
Eine große.
Mhm.
Eine große, vielleicht sogar eine entscheidende. Der Punkt ist, ich kann zwar Emotionen wegdrücken, so im Sinne von, dass ich sie jetzt im Moment weniger wahrnehme, aber die sind ja dann nicht weg. Die wirken dann einfach im Unterbewussten weiter oder hinterm Vorhang weiter. Also ich mag diese Perspektive darauf, ich kann der Spannung nicht ausweichen. Ja, also ich kann der Spannung nicht ausweichen, oder ich komme um die Spannung nicht herum. Die wichtige Frage ist nur, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, also gehe ich vielleicht auf eine innere Spannung zu und sag, oh, ich spüre da was, was ist denn da? Ich schaue mir das mal an. Und ich muss dann, ne, also dann ist ja auch wieder der Verstand irgendwann hilfreich, um vielleicht auch einem Gefühl wieder eine Grenze zu setzen und zu sagen, so, jetzt ist auch gut. Und gleichzeitig, wenn ich aber eben gar nicht dem Gefühl einen Raum gebe, dann hat das einen großen Faktor. Ich mache das mal mit einem einfachen Bild deutlich. Wenn wir uns vorstellen, unser emotionales Spektrum ist einfach auf einer Skala von minus 10 bis plus 10. Minus 10 bedeutet super unangenehm, mir geht's gar nicht gut, und plus 10 bedeutet, alles ist super toll. Dann, wenn ich mir dann sage, ich will nichts wahrnehmen, was niedriger ist als eine minus 4, dann setze ich den Filter automatisch auch bei plus 4. Und du hast ja gerade gefragt, was bedeutet es, wenn ich Emotionen wegdrücke für meine langfristige Zufriedenheit? Und in der Regel sind es ja nicht die positiven Emotionen, die wir wegdrücken, sondern die negativen. Auch hier hilft das bloße Verständnis, dass ich den Filter immer auf beiden Seiten setze.
Mhm. Wobei ich tatsächlich auch Menschen kenne, die Freude wegdrücken, weil sie vielleicht die Erfahrung gemacht haben, dass man sich nicht freuen darf, oder dann sind sie zu laut oder dann nerven sie oder was auch immer. Und die sind ganz gehemmt. Also mir hat es auch ganz, ganz lange echt Kummer bereitet, weil ich mich über meine Erfolge, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich konnte mich über meine Erfolge lange Zeit nicht freuen. Und ich trainiere es immer noch.
Ja, das ist ein spannendes, ein wichtiges und ein persönliches Beispiel. Ich kann mich da auch drauf beziehen. Ich glaube, was wichtig ist, ist erstmal, egal ob es jetzt um Freude oder um Trauer oder Angst oder Wut geht, je intensiver Gefühle sind, egal ob im Positiven oder Negativen, es bedarf einer gewissen inneren emotionalen Kapazität, um intensive Gefühle aushalten zu können.
Ja.
Und auch Freude ist ja ein expansives Gefühl. Ne? Du hast ja vorhin jetzt, du bist ja in dieses Gespräch gestartet mit dem Beispiel, was ist, wenn ich nur alles dem Zufall überlasse? Da malt sich ja das Bild, dass ich die ganze Zeit nur auf der Couch liege und irgendwie das Leben auf mich zukommen lasse. Dann bin ich aber die ganze Zeit auch nervensystemisch am Ende in einem sehr ruhigen Zustand vielleicht, der keine dollen Ausschläge hat. Und egal, ob es jetzt ins Positive oder ins Negative geht, oder ins Angenehme oder Unangenehme, man muss Freude auch lernen, halten zu können.
Mhm.
Ich muss auch positive Gefühle irgendwie halten können. Und auch das kann überfordernd sein. Und auch ich kenne das, dass es aus der Biografie vielleicht gar nicht so leicht ist. Oh, mir geht's gerade total gut. Oh, wohin damit? Und dann fahre ich mich, egal mit was für einem Mittel oder was für einer Strategie, irgendwie wieder runter, weil das ist das, was ich irgendwie kenne oder was irgendwie angenehmer ist. Und gleichzeitig kann es ja auch es geht dann vielleicht nicht nur um das sich der Freude hingeben, sondern auch das kann ein total wertvoller und schöner Forschungsraum sein, um zu schauen, ja, wie fühlt sich denn eigentlich diese Freude an? Ja, wie nehme ich die denn eigentlich wahr im Körper? Was passiert denn da?
Darf ich dich für einen klitzekleinen Moment um deine ungeteilte Aufmerksamkeit bitten? Denn ich möchte dir unbedingt meine neuen Lieblinge von Koro vorstellen. Schnall dich an, du wirst sie lieben. Meine neue Entdeckung jetzt im August ist zum einen die Bio-Erdnussschnitte mit Meersalz. Das ist eine knusprige Vollkornwaffel mit einer köstlich cremigen Nussfüllung. Perfekt für unterwegs und zwar auch jetzt an heißen Tagen. Und auch richtig geil, das Bio White Chalk Duo Mango. Am liebsten gekühlt. Zwei handliche kleine Sommerpralinen im Kern mit einer fruchtigen Apfel-Mango-Füllung. Garniert mit Ballaststoffen durch Haferflocken, Cashewkerne sind drin und das Ganze umhüllt von einer köstlichen weißen Glasur. Beide Snacks sind, wie vieles im Shop von Koro, vegan. Und wenn dir bei den schweißtreibenden Temperaturen die Elektrolyte abraucht, dann empfehle ich dir entweder die gerösteten Maiskörner mit Barbecue oder die gerösteten und gesalzenen Edamame-Bohnen im praktischen 750-Gramm-Beutel. Der reicht auch locker für eine ganze Sommerparty. Für dich als Mitglied meiner Community gibt es natürlich auch dieses Mal 5% auf das komplette Sortiment mit dem Code GETHAPPY. Den Link, den findest du wie immer in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Stöbern im riesigen Online-Shop. Bring dir genügend Zeit mit, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es gibt immer wieder was Neues und richtig Cooles zu entdecken. Viel Spaß dabei. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Oder ich lasse dem einfach freien Lauf, wortwörtlich, und gehe jetzt einfach vor Freude eine Runde joggen oder was auch immer. Also das wäre dann vielleicht eine wirksame Strategie, um mit diesem intensiven Gefühl das einfach in eine produktive Richtung zu verarbeiten. Ja, oder ich tanze einfach mal 10 Minuten in der eigenen Wohnung oder. Also das kann ja jeder Mensch dann schauen für sich, was ist das, was zu mir passt. Und das ist ja das Schöne am Thema Glück auch, dass es einen immer sofort zu einem selber bringt.
Mal über dich persönlich, wenn du magst. Was hast denn du aus diesen 5 Jahren Humans are happy? Weil das ist total schön. Ich schaue dir gerade zu und ich sehe deine Entwicklung. Also ich sehe und fühle deine Veränderung und übrigens extrem, wenn ich das spiegeln darf, von Februar 25 auf Juli 26. Ich weiß nicht, was du getrieben hast in den letzten 1,5 Jahren, aber ich nehme eine deutliche Veränderung wahr. Das heißt nicht, dass ich dich doof fand vor 1,5 Jahren. Ich nehme einfach eine Veränderung wahr. Punkt. Ich lasse es mal so stehen. Was hast du denn über deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, über deine Gäste, über all das, über das du mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen hast in deinem Podcast, für dich ganz persönlich mitgenommen? Und wie hat es dich geprägt und verändert und dir auch Augen geöffnet für Themen und für deine Gefühle vielleicht?
Wow. Also das ist jetzt schwierig in einem Satz zusammenzufassen.
Das denke ich mir.
Aber ich versuche, also erstmal freut mich das, was du sagst, sehr. Und vielen Dank dafür, liebe Kathi. Und wenn ich es versuchen sollte in einem Satz, dann ist es der, wer die Frage nach dem Glück stellt, landet am Ende immer bei der Frage nach Verbundenheit. So. Und als ich damals diesen Podcast gestartet habe, das wusste ich nicht zu diesem Zeitpunkt, aber da war ich relativ unverbunden mit meinen Gefühlen. Deswegen habe ich eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht und aus dem Verstand eine Anfahrtsstraße zum Gefühl. Deswegen habe ich halt gesagt, ich spreche nur mit WissenschaftlerInnen und so, dann ist es ja valide. Und das hat dann eben über die Ratio, hat es mir zumindest mal die intellektuelle Einsicht beschert, sich dem Fühlen vielleicht zu öffnen. Aber ich kann halt übers Fühlen nicht die ganze Zeit sprechen oder nachdenken. Wenn ich das will, dann muss ich wirklich vielleicht auch lernen zu fühlen. Das heißt, mich hat diese Reise, die jetzt über 5 Jahre geht, auch zwischendurch in eine 2,5-jährige Therapie geführt. So, ne? Das, ich meine, 2,5 Jahre Therapie ist ja auch schon voll lang, so, ne? Aber das ist auch schon wieder, keine Ahnung, 1,5 Jahre oder wann auch, weiß ich gar nicht genau, wann ich damit aufgehört habe. Aber so. Das ist auf der einen Seite ganz, ganz viel, was ich kognitiv gelernt habe, aber dann auch, was durch diese Reise ausgelöst, was ich natürlich jetzt auch nicht alles im Podcast zur Schau getragen habe. Ne? Also ist ganz, ganz wichtig, auch für sich selber den Filter zu setzen zwischen was bleibt privat. Also ich versuche immer so persönlich es geht zu sein in den Dingen, die ich auch im Internet mache, aber ich muss ja gucken, was bleibt privat. Und Genau, diese Reise hat auch ganz, ganz viele private Veränderungen natürlich ausgelöst. Ich habe den Podcast damals gestartet als Hobby. Ich war angestellt, bin jetzt selbstständig mittlerweile. Und dieses Verständnis für Verbundenheit und auch dieses Lernen selber mehr verbunden zu sein und dazu im Endeffekt einzuladen und anzuleiten, das ist eigentlich für mich so das Größte und Schönste, weil ich im Grunde meine eigene Lernreise und meine eigene Wachstumsreise zu meinem Beruf gemacht habe. Das funktioniert aber eben nur, wenn man nicht nur an sich selber denkt, sondern gleichzeitig dann diesen Transfer macht, das für andere Menschen irgendwie aufzubereiten. Und das versuche ich eben durch den Podcast oder durch Online-Programme oder eben über ein Buch oder indem ich in irgendwelche Organisationen gehe und da Workshops und Vorträge halte, ja. Aber diese gesamte persönliche Entwicklungsreise, die mich sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen ja total betrifft, die ist diese Hauptveränderung. Und wenn du es auf ein Schlagwort herunterbrechen willst, dann landet man einfach oder dann lande ich an dieser Stelle bei Verbundenheit und bei dem Einladen und Anleiten dazu. Und vor allem, weil ich eben so sehr selber daher komme, kann ich eben diese ganzen Menschen, die Sachlichkeit und Verstehbarkeit nicht nur wertschätzen, sondern auch brauchen, um sich eben gewissen emotionalen Themen zu öffnen. Mhm. Das kann ich einfach total gut bedienen und da sehe ich meine Rolle und auch meine Verantwortung und meine Wirksamkeit eben an dieser Stelle vielleicht auch dazu, einen kleinen Beitrag zu leisten, nicht nur auf einer individuellen, sondern auch auf einer gesellschaftlichen Ebene in eine höhere Verbundenheit zu kommen. Und das ist einfach eine total schöne Sache.
Vielen Dank fürs Teilen. Das ist es genau, ja, auch was ich wahrnehme. Du wirkst verbundener. Nicht mehr so im Kopf, sondern verbundener auch mit dir vor allem, ne? Weil ich glaube, dass, und das führt uns ja immer wieder zurück auf Glücksmomente und nachhaltige Zufriedenheit. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich hatte immer viele Menschen um mich. Ich hatte immer einen großen Bekannten- und sogenannten Freundeskreis, also schon allein berufsbedingt. Aber wahre Verbundenheit habe ich gelernt in ganz kleineren, leiseren Kontexten. Und je besser ich mit mir verbunden war, umso besser konnte ich auch in Verbindung gehen, also in wirkliche Verbindung, nicht hey, what's up, sondern in wirkliche Verbindung mit anderen Menschen, ohne auch gleich meine ganze Kindheitsgeschichte hinzulegen, sondern einfach auf dieser, ja, ich nenne sie mal feinstofflichen Ebene, wenn man sich wirklich präsent in die Augen schaut und man erkennt sich im anderen und sagt, ohne es auszusprechen, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich bin nämlich nicht in Fight, Flight oder in Freeze, sondern ah, da bist du ja, so, und da bin ich ja, so. Und das ist echt schön. Ein ganz anderes Leben, finde ich. In Verbundenheit.
Ja, das stimmt. Und was mir, also, ich nehme das jetzt gerade auch wahr, in diesem Moment, während wir genau das hier aufnehmen. Mhm. Und es ist super schön. Und gleichzeitig möchte ich gerne dazu anfügen, was auch für mich Teil der Wahrheit und Teil der Reise ist, ist, wenn ich mich dann auch aufmache, irgendwie mehr in eine Verbundenheit zu kommen, erstmal mit mir und dann irgendwie mit den Menschen um mich rum und der Welt und dem Universum und der Natur und so weiter, dann ist es auch ein, also für mich war und ist diese Reise auch immer wieder von Schmerz- und Trennungsprozessen geprägt, weil du hast vorhin die Menschen um dich herum angesprochen. Und wenn man selber anfängt, sich zu verändern, dann entfernt man sich von dem Punkt, wo man vorher war. So. Und das kann eben bedeuten, dass auf einmal auch ein größerer Abstand ist zu den Leuten, mit denen man vorher vielleicht irgendwie viel, und das muss jetzt gar nicht schlecht sein, aber auf einer oberflächlicheren Ebene viel Spaß gehabt hat, aber weil sich die Werthaltigkeit dessen, was für dich bedeutsam ist, plötzlich wandelt, verlierst du vielleicht ein paar Bezugpunkte zu den Menschen, mit denen du vorher irgendwie dich total gut und wohl und sicher auch gefühlt hast. Und so ein Prozess ist deswegen nicht immer, ne, also das ist einfach, finde ich, total wichtig zu sagen, auch aus der Erfahrung heraus. Oder ob's, jetzt nicht als Vorwarnung oder so gesagt, aber einfach auch anzuerkennen, ja, vielleicht nennen wir es mal Wachstumsschmerz, so, das ist dann auch dabei, ne, also so Veränderung hat ja auch immer seinen Preis, das ist total schön und gleichzeitig bedeutet es natürlich auch, sich Sachen in sich selber anzuerkennen und anzunehmen und auszuhalten und auch ganz viel sich in Akzeptanz zu üben und auch weiterzugehen. Und du hast vorhin gesagt, Sachen wegzudrücken. Ich verwende dafür in meinem Buch ein einziges Mal die sehr polemische Umschreibung, Scheiße schwimmt oben. Damit meine ich einfach nur, das, was unangenehm ist, kommt einfach auch zuerst hoch. So, ne? Im Individuellen, wie dann, wenn ich jetzt mit meinen sozialen Beziehungen bin, ist es vielleicht eben auch davon geprägt, dass man sich von einigen Menschen mehr entfernt. Und das kann auch schmerzen und wehtun. Und gleichzeitig ist es aber super schön, weil den Moment, den wir jetzt gerade hier vor 2 Minuten hatten und jetzt auch in diesem Moment wieder quasi rekonstruieren können, oder was, ist ja keine Konstruktion, sondern ne, das ist ja lebendig so, ne? Das ist, da spiegelt sich auch wieder die Gleichzeitigkeit von allem wieder. Und gleichzeitig ist es total schön.
Ja. Lass uns bei dem Satz mal kurz bleiben. Scheiße schwimmt immer oben. Den finde ich nämlich ziemlich treffend, weil es gibt dieses Phänomen. Und auch da finde ich wichtig, also ich wäre da gerne darauf vorbereitet gewesen. In meiner langjährigen Therapiearbeit war es aber nicht. Und als es dann aber so weit war, hat mir meine Therapeutin erklärt, was los ist. Lass uns doch mal sprechen über dieses Phänomen dieser, ich nenne es mal Erstverschlechterung. Also das quasi, wenn wir wieder in Kontakt kommen mit unseren Gefühlen und Emotionen, dass es dann eine Zeit lang eher so eine Abwärtstendenz, so eine gefühlte bekommt und wir so denken, wieso, jetzt ist ja alles noch viel schrecklicher, als es vorher war. In deinen ganz persönlichen Worten, was passiert da in uns?
Lass mich mal reinspüren. Also, naja, ich mache halt den Raum auf für Konflikte, ne? Ich mache den Raum auf für individuelle, ungelöste emotionale Konflikte und das zu spüren, fühlt sich nicht schön an. Das kann man jetzt natürlich irgendwie versuchen, wissenschaftlich zu erklären, indem man dann sagt, da sind irgendwelche neuronalen Verbindungen aktiv, dann sind halt in deinem Gehirn eher Zentren aktiv, die vielleicht mit Angst, mit Scham, mit Wut, mit Trauer verbunden sind. Wenn du jetzt fragst, was passiert in uns, dann wäre das eine mögliche Antwort, aber die ist auf der emotionalen Ebene nicht sehr befriedigend.
Sehr intellektuell. So.
Ja, genau. So, deswegen habe ich auch gerade gesagt, lass mich mal reinspüren, weil das, was in uns passiert, ist eben, aber im Endeffekt, und vielleicht kann man das so sehen, ein Klärungsprozess.
Mhm,
ja,
schön.
Was dann passiert, ist ein Klärungsprozess. Der Prozess selber kostet einfach Energie oder Ressourcen. Und das äußert sich darin, dass ich vielleicht einfach schlechter drauf bin, weil ich jetzt einfach Raum aufmache für Dinge, die ich lange nicht gefühlt habe. Ja, dass ich wütend bin, dass ich traurig bin, dass ich Scham fühle. Ich muss einfach ganz viele Dinge nachträglich fühlen. So, das kostet emotionale Kapazitäten, das kostet zeitliche Kapazitäten. Oder das kann auch finanziell Kapazitäten kosten, weil es viele Menschen gibt, die auch einen Therapie- oder Coaching- oder Begleitungsprozess selber zahlen müssen. So, also ich musste auf ganz vielen Ebenen Ressourcen erstmal investieren und das fühlt sich erstmal nicht schön an. Auch hier wieder, gib Acht, was dir auch kurzfristig Unlust verschafft, langfristig vielleicht Zufriedenheit bringt. Und ein zweites Bild, was gerade in mir kommt, ist im Sport. Also ich komme ja aus dem Sportbereich und das ist ganz einfach erklärt, Superkompensation, also auf Deutsch Überkompensation. Wenn ich Muskeltraining mache, dann verursache ich kleine Mikroverletzungen im Muskel, das nehme ich als Muskelkater wahr. Technisch ist der Muskel dann auch kurz schwächer, während ich Muskelkater habe. Ja, und das sind kleine Mikroverletzungen. Der Körper repariert das dann, wenn du ihm dafür ausreichend Zeit und Nährstoffe zur Verfügung stellst. Und dann repariert er es nicht nur, sondern dann sagt er ganz ganz darwinistisch. Ich muss ja an die Umwelt angepasst sein, in der ich lebe. Und letztes Mal hat meine Kraft nicht gereicht. Also bauen wir noch ein bisschen Muskelgewebe oben drauf. Mhm. Und dann bin ich am Ende stärker. Ja, das kommt aber nur zu dem Preis, dass ich vorher eben in diese Verletzung reingegangen bin, ja, oder eben mich an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit trainiert habe. Und was da eben dann passiert, sind Anpassungs- oder Klärungsprozesse, sowohl im Muskel wie auch im Emotionalen.
Mhm. Schön erklärt. Vielen Dank. Also bei mir war es auch so, dass ich diese ganzen Dinge, die ich so über so viele Jahrzehnte, wir sprechen ja nicht über Jahre, wir sprechen ja über Jahrzehnte, verdrängt hatte. Und als ich mehr damit in Kontakt kam, das fühlt sich halt einfach echt nicht geil an, ne? Wenn das alles plötzlich hochkommt. Und das muss man ja auch erstmal lernen zu handeln. Es ist ja nicht so, dass man, ach ja, da ist die Traurigkeit, das ist ja gar kein Problem für mich, sondern man muss da ja auch reinwachsen in diesen neuen Umgang damit. Sowas bei mir zumindest.
Ja. Ja, total. Ich kann da mal ein persönliches Beispiel zu teilen. Das hatte ich, das war wirklich eine Phase. Ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen haben und sich, worauf sich viele Menschen beziehen können, Grenzen setzen. Ja, also viele Menschen müssen nachträglich erstmal lernen, Grenzen zu setzen. Und das aber jetzt in einer wohlwollenden und dosierten Weise zu tun, ist nichts, was von heute auf morgen kommt. So, ne? Du lachst schon, ja?
Und ja, und Kamikaze eine Zeit. Also so, also
ja, genau, so, genau. Ja, genau, ne? Und dann ist es wie, als wenn ich auf einmal irgendwie, ich bin ja Mitte 30, aber hab noch mal eine Trotzphase oder was ist hier jetzt los, ne? Und hab dann irgendwie waren im Restaurant, ich weiß es noch genau, da war ich in einem Lokal sogar mit meiner Mom, weil wir hatten uns einfach irgendwie auf einen Kaffee getroffen und wir wollten eigentlich irgendwas bestellen, hatten aber beide nicht so mega viel Zeit und die waren einfach wirklich langsam. Mhm. So. Und dann hatten wir einfach so lange gewartet, dass es keinen Sinn mehr gemacht hätte, jetzt noch weiter zu warten, weil dann hätten wir keine Zeit mehr gehabt, das irgendwie den Kaffee oder was wir da bestellen wollten, der Quiche oder so war das, irgendwie dann zu lecker zu essen und zu trinken. Und ich habe das dann relativ rüde abbestellt. So. So, und auch so vor der Mom. Es sind ja auch viele Dinge drin, ne? Müssen wir nicht kommentieren, können wir drüber lachen. Aber das war halt auch so ein Ding so, ja, also vielleicht inhaltlich richtig, vielleicht auch therapeutisch wertvoll, möglicherweise in der Situation aber nicht ganz angemessen. Ja, so, ne? Und dann, und das war aber notwendig, eine Zeit lang, ne, also ich bin ja jetzt nicht wie die Axt im Walde durch mein Leben gegangen, ne? Aber es gab dann hier und da so kleine Mikrosituationen, wo es dann, ne, also so, da muss man einfach so ein bisschen die Feinjustierung erstmal nochmal lernen. Ne? Und das ist natürlich, und auf der einen Seite hast du dann so ein Yeah, ich habe für mich eingestanden, diese blöden Leute, wenn die so lange brauchten im Restaurant, dann halt nicht, ne? So, aber ich muss ja, deswegen niemanden jetzt gegen das Schienbein treten oder, ne? Man kann ja auch einfach dann freundlich bleiben oder ne, sehr wohlwollend, und das muss man einfach wieder lernen. Ja. So, und es kommt mir einfach gerade als Beispiel so, das habe ich persönlich erlebt und vielleicht kannst du dich drauf beziehen, Menschen, die gerade zuhören, so, also, ja.
Voll. Ja, da liebe ich einfach die Aussage von Eckhart Tolle, der hat mal gesagt, also quasi, wenn wir das integriert haben und ein bisschen geübt haben, dann wird es ein Nein von hoher Qualität. Also dann braucht es eben nicht mehr dieses und ich habe mich eine Zeit lang so gefühlt, wie so ein, ich will nicht sagen Elefant im Porzellanladen, aber wie so jemand, der gerade erst laufen gelernt hat und in so einen Raum kommt, wo unheimlich viel Porzellan und Glas steht, und ich bin so bei jeder wie so bäm, noch was runtergehauen, noch was, einfach total tapsig. Mhm. Also wenn ich es liebevoll bezeichnen würde, würde ich sagen, ich war einfach tapsig und unbeholfen im Umgang mit meinen eigenen Grenzen und bin da genau wie du auch hier und da einfach übers Ziel hinausgeschossen. Und ich glaube, da geht's dann darum, wenn das passiert, das mitzubekommen und dann zum Gegenüber zu sagen, da war ich ein bisschen drüber, tut mir leid. Also die Botschaft ist trotzdem die gleiche. Ich finde, sie haben echt zu lange gebraucht und wir haben es eilig, das hat mich geärgert. Aber das hätte ich auch anders kommunizieren können.
Ja, also du hast komplett recht und ich glaube, das ist also bei Menschen, mit denen man öfter zu tun hat, also wenn ich da mal, also wenn es theoretisch jetzt eine Freundin oder ein Freund gewesen wäre, mit dem man noch, so, ne, dann kann man das sagen, aber wenn du dann halt aus dem Restaurant raus bist, jetzt nochmal zurückgehen und sagen, sorry, also ne, so, der machst es jetzt auch größer, ne, wenn man das in der Situation erkennt, voll gut, ansonsten war es dann halt so, muss man, dann darf man Akzeptanz üben.
Ja. Ich hatte einen der größten Aha-Momente in deinem Buch mit einer emotionalen Verbindung zum Nervensystem, die mir so, obwohl ich mich seit so vielen Jahren damit beschäftige, irgendwie so nicht wirklich bewusst war oder ich habe an irgendeiner Stelle nicht richtig zugehört, nämlich dass hinter unseren Überlebensreaktionen Fight, Flight und Freeze tatsächlich evolutionsbiologische Schutzmechanismen, klar, das wusste ich, aber dass die drei Kernemotionen widerspiegeln, das war mir nicht klar. Das finde ich wirklich spektakulär. Erzähl mal bitte, welche Kernemotionen hinter Fight, Flight und Freeze stehen.
Ja, erstmal danke. Total spannend, wenn man da sich einfach, wenn man Lust hat, sich auf der Inhaltsebene damit zu beschäftigen. Ich finde das auch hier wieder, ne? Da macht einfach der Verstand so eine tolle Brücke, weil er dann es so erklärbar macht. So, ja klar. Ja. Ne? Aber ganz kurz, da sollten wir dann einsteigen. Emotionen haben einfach immer eine ganz, ganz wertvolle Wegweiserfunktion. Ja. So, ja. Und diese drei Kernemotionen, also es gibt ja auch Freude und Scham, aber was wir jetzt gerade angesprochen haben, waren Trauer, Wut und Angst. So, und da kann man eben sagen, wenn ich in mir Wut spüre, ja, dann ist Wut natürlich erstmal nicht angenehm wahrzunehmen. Das ist in Ordnung, aber Wut ist ein wertvoller Wegweiser, weil Wut ist direkt mit meinem Bedürfnis nach Autonomie verknüpft. Mhm. Und wenn jetzt irgendwo meine Autonomie eingeschränkt wird, dann ist es eigentlich eine sehr gesunde Reaktion, wütend zu sein. Oder andersrum, die Emotion Angst ist mit Sicherheit verknüpft. Wenn irgendwo meine Sicherheit eingeschränkt wird oder bedroht eingeschränkt zu werden, dann reagiere ich in der Regel mit Angst. Und auch das ist eine sehr gesunde und psychologisch gesunde und nachvollziehbare Reaktion. Und meine Trauer ist mit dem Bedürfnis nach Sinn verbunden. Also wenn mir der Sinn irgendwo wegbricht, weil beispielsweise ich merke einfach, dass diese Beziehung gescheitert ist, dann bricht der Sinn weg, dafür weiter zu kämpfen. Und das macht traurig. So, ja. Oder so, und ich glaube, das können viele Menschen individuell sofort nachvollfühlen. Oder wenn ich einfach merke, dass ein Vorhaben, was für mich ganz, ganz, ganz bedeutsam war, wenn ich irgendwie merke, es ist gescheitert, das funktioniert hier nicht, ne? Dann bin ich nicht, also ich kann auch traurig und wütend sein, das geht natürlich alles auch gleichzeitig und zu dritt, dann ist das sehr überfordernd und ein großes Wirrwarr. Ne? Wir schauen uns das jetzt für die Einfachheit isoliert an, ne? Und dann lande ich eben in der Trauer. Wenn mir der Sinn also, und das heißt, Trauer bedeutet, hey, dein Sinn ist irgendwo oder dein Bedürfnis nach Sinn ist irgendwie gerade wackelt, so, ne? Sagen wir, es wackelt. Wenn ich Wut spüre, dann kann ich wahrnehmen, hey, ich bin gerade voll sauer, okay, aber vielleicht kann ich ja auch mich fragen, wo ist denn gerade meine Autonomie oder meine Freiheit eingeschränkt? Und dann kann ich auch genau schauen, wie kann ich das denn wiederherstellen, ja? Oder wenn meine Sicherheit eingeschränkt ist, beziehungsweise wenn ich Angst spüre, dann kann ich schauen, ja, wo ist denn meine Sicherheit eingeschränkt und die psychologischen Bedürfnisse, die dahinter stehen, würde dann bedeuten, wie kann ich denn meine positiven sozialen Beziehungen oder mein Bedürfnis nach Umweltbewältigung stärken? Weil wenn ich eingebunden bin in ein starkes soziales Netz und wenn ich die Anforderungen der Umwelt bewältigen kann, dann brauche ich in der Regel auch nicht so viel Angst spüren. So. Und jetzt der Übertrag zum Nervensystem. Ja, wenn ich wütend bin, wenn meine Autonomie eingeschränkt ist.
Fight,
logisch. Ja. Wenn ich Angst habe, weil meine Sicherheit eingeschränkt ist, Flight, macht auch total Sinn, genau. Und wenn weder Kämpfen noch Fliehen einen Sinn hat, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, einen Sinn hat, dann Freeze. Und das sehen wir auch im Tierreich ganz, ganz toll. Totstellen. Totstellen ist genau das. Und das sieht man auch, kann man einfach mal autogenes Zittern, Animal oder autogenes Zittern Tier oder so mal bei YouTube eingeben, dann siehst du wirklich Tiere, die sich totgestellt haben und dann aus dieser Starre wieder aufwachen, das ist dann wirklich so ein Zittern. Wir alle kennen das auch selber, dass wenn ich einen großen Schreck hatte und dann zitter ich. Was passiert denn da? Dieses Zittern ist Energie, die mein Nervensystem bereitgestellt hat, eigentlich für Fight oder Flight, habe ich aber jetzt ja nicht fürs Kämpfen oder fürs Flüchten gebraucht, aber wohin mit dieser Energie? Mhm. Ja, ne? Und wenn wir jetzt aus traumatheoretischer Perspektive draufschauen, dann ist ganz viel davon in uns eingefroren, das verbraucht sehr viel Energie und Ressourcen und deswegen ist dieses Zittern, nachdem ich aus diesem Freeze-Modus jetzt, also ne, wir bleiben mal im Tierreich, ne, dann dieses Zittern, das ist dann eigentlich nur ein Abgeben der bereitgestellten Energie und ein ganz, ganz gesunder Prozess.
Mhm. Ich habe das interessanterweise manchmal nach dem Krafttraining. Mhm. Kennst du das?
Ja, das ist, dass die Muskeln noch zittern, meinst du? Na, also das meinst du jetzt so isolierte Muskeln oder was meinst du?
Ja, Oberschenkelmuskulatur tatsächlich. Also eigentlich wie beim neurogenen Zittern aus der Körpertherapie. Mhm. Aber ich steuere das nicht extra an oder ich provoziere das nicht, sondern wenn ich mich dann irgendwie dehne und ich liege auf der Matte und habe die Beine aber angewinkelt, dann merke ich manchmal, wie die dann so anfangen und ich lasse es dann und ich gucke dann da so total interessiert zu und denke, keine Ahnung, was ihr macht, aber ihr scheint es zu brauchen. Und lass es dann einfach geschehen. Das dauert dann so eine Minute und dann ist vorbei.
Das ist total spannend, dass du das ansprichst.
Weil?
Weil, was du gerade ansprichst, ist bekannt. Also man kann das auch bewusst hervorrufen.
Genau, ja.
Das nennt sich dann TRE. Kann man auch, wenn man interessiert ist, mal googeln. Steht für Trauma Releasing Exercise. Mhm. Und jetzt wird's ja spannend. Trauma Releasing Exercise können wir übersetzen mit Trauma freisetzender Übung. Und Emotionen sind ja im Körper auch viel gespeichert. Darauf können wir uns vielleicht kurz einigen als Prämisse.
Ja.
Und viele Emotionen sind eben in der Körpermitte, in der Hüftregion gespeichert. Ja. Und dieses auf der Matte liegen und mit angewinkelten Beinen, also man stellt die Füße auf, so dass die Knie nach oben schauen und dann hat man in der Regel, also man hat dann nicht sofort, aber man kann durchs Krafttraining hast du die Muskeln sowieso schon aktiviert und deswegen wirst du es wahrscheinlich dann spüren. Man kann aber durch gewisse Übungen auch das quasi versuchen hervorzurufen, fängt dann von alleine ein leichtes Zittern der Muskeln an. Und das ist eigentlich genau das. Damit werden auf körperlicher Ebene dann Emotionen verarbeitet und eben wieder in den Fluss gelassen. So, ne? Da muss ich dann mich nicht durch eine Therapie in dem Moment kognitiv durcharbeiten. Was hat das jetzt mit Mama und Papa und meinen 5 Kollegen zu tun oder so? Ja? Sondern das ist ja das Schöne. Das macht dann manchmal unser Körper auch, weil dann ist da einfach diese Emotion, wie auch immer, ne? Also in uns ist ja ganz, ganz, ganz viel gespeichert. So. Mhm. Und dieses Zittern du erlebst es nach dem Krafttraining, weil du einfach durch die Aktivierung deiner Muskulatur sie da schon eben in eine gewisse Schwingung bringst. Und dieses Zittern in der Hüft- und Innenschenkelregion ist auch bekannt und wird auch therapeutisch genutzt unter dem Begriff Trauma Releasing Exercise, kurz TRE.
Ich kenne es unter neurogenes Zittern und ich weiß, dass manche Menschen empfinden es als sehr unangenehm, aber jetzt habe ich natürlich auch eine lange Reise von Traumatherapie hinter mir, deswegen kann ich das gut halten und ganz im Gegenteil, ich empfinde es als sehr angenehm, tatsächlich, dass sich der Körper so selber shaket irgendwie, das ist irgendwie ganz schön zuzuschauen.
Aber da sind wir ja auch wieder, ne? Also Glück ist immer an einen Wert gebunden.
Ja.
Und wenn es für dich natürlich, ne, wenn dieser emotionale, körperliche Klärungsprozess für dich, weil du jetzt eben an diesem Punkt bist, ne, mit Wert verbunden ist, weil du weißt, ey, eigentlich passiert hier gerade was Gutes für mich, dann ist es natürlich auch ganz anders. Also du bewertest es anders und deswegen hat es für dich eine andere Bedeutsamkeit. Ja, das Gleiche mit Muskelkater. Es gibt viele Leute, die sagen, ich finde Muskelkater total toll, weil ich weiß dann, hey, ich habe was gemacht, das fühlt sich gut an, mein Körper wächst oder wie auch immer, meine Muskeln wachsen. Andere sagen, das ist total unangenehm, ich will das nicht. Ja, also es kommt einfach ganz, ganz viel durch die eigene Bewertung. Ja, also Glück ist immer an einen Wert gebunden.
Ja. Es war der berühmte Schriftsteller Fjodor Dostojewski, der gesagt hat, dass der Mensch deswegen unglücklich ist, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Und daran musste ich denken, als ich die letzten Sätze deines Buches gelesen habe. Wenn ich das jetzt hier vorlese, ist das dann gleich so ein Spoiler oder dürfte ich daraus zitieren?
Daraus darfst du sehr gerne zitieren. Das ist alles in Ordnung.
Das macht auch richtig Lust, finde ich, auf das Buch, in dem übrigens, das sei noch erwähnt, auch ganz viele tolle Übungen sind, um ein bisschen zu reflektieren über sich selbst, über die eigenen Verhaltensmuster. Also sehr, sehr reichhaltig und sehr unterstützend, wie ich finde. Und dein Buch endet mit folgenden Sätzen. Vor allem aber liegt dieser Schlüssel in der Erkenntnis, dass das Glück immer schon da ist. Es lässt sich im Außen finden, in der Luft, zum Atmen, in Flora und Fauna, in den Strahlen der Sonne, im Glitzern des Wassers und im Rauschen des Windes. Es lässt sich im Innen finden, wenn du die Hüllen deiner Gedanken, Emotionen und Körperlichkeit Stück für Stück ablegst. Dann bleiben Ruhe, Freude, Frieden und Glück. Dann wird der Name dieses Buches zu einer Aussage, die universell ist. Gott, da muss ich fast weinen. Humans are happy. Wir Menschen sind glücklich. Von allein, aus uns heraus, als Urzustand. Puh.
Ja, wunderbar. Also dann brauchst du jetzt ja niemand mehr lesen. Nein, nein. Also die Reise dahin ist ja das Spannende. Ja. Deswegen war das auch komplett in Ordnung.
Deswegen habe ich gefragt.
Nein, nein, alles super, alles super. Ich glaube, der Punkt ist, also schön, dass du es nochmal hervorhebst und was vielleicht da viele Menschen oder wie man das gut auf sich selber beziehen kann, ist der Absatz, den du da vorgelesen hast, der beginnt ja, wenn wir die ganzen Schalen und Hüllen mal ablegen, ja? Und so ist es nun mal eben, also wenn man sich anschaut, wenn ein Mensch auf die Welt kommt beispielsweise, ja, so ein Kind ist ja in der Regel nicht von alleine die ganz, also je nachdem, wenn ich jetzt schon traumatische Erlebnisse zur Geburt, während der Schwangerschaft und so weiter habe, das ist was anderes, ja, aber in der Regel kommen wir nicht auf die Welt mit unseren ganzen Mustern und Verhaltensweisen und unseren, das sind alles Sachen, die kommen Schicht für Schicht und Stück für Stück irgendwie obendrauf. Aber wenn wir da kann man jetzt eine psychologische Perspektive drauf haben, da kann man auch eine spirituelle Perspektive drauf haben. Wenn wir am Ende zu dieser Essenz kommen, ja, also wer bist du, du Kathi, oder wer bist du, Mensch, der hier gerade zuhört, ja? Ich mag diese Perspektive, du bist eine Seele, die einen menschlichen Körper hat. Aber ich bin ja nicht mein Körper, ich bin ja nicht mein Arm, ich bin ja auch nicht mein Universitätszertifikat oder mein Podcast oder mein Kontostand oder was wir uns da sonst so einbilden. Wenn das alles weg ist, ja, also wer ist eigentlich, was ist eigentlich diese Essenz, die hier wahrnimmt? Ne? Mhm. Ich kann darauf eine sehr psychologische Perspektive haben, dann ist das alles irgendwie neuronale Verbindung und Struktur. Ja, ja, okay. Aber am Ende ist, ich muss gerade daran denken, ich habe Humans Are Happy gestartet, als Instagram-Account vor 9 Jahren. Und damals habe ich einfach nur Leute gefragt, also bitte beende den Satz, Glück ist, ... oder Happiness ist. Und da hat ein Freund von mir gesagt, Happiness ist eigentlich, also der hat genau diese Aussage gemacht, Happiness ist eigentlich so, dass wir Menschen sind immer schon glücklich von alleine. Wir müssen uns nur daran erinnern. Und dann kommen natürlich diese ganzen auch super sinnvollen von der Evolution, dieses Negativity Bias, damit ich eher überlebe, wenn der Busch raschelt und dann ist da nicht ein Säbelzahntiger oder doch nur eine Amsel drin oder so. Aber gleichzeitig, wenn ich in einer ruhigen Situation bin und das alles mal wegnehme, dann ist da eigentlich Ruhe und dann ist da auch Glück.
Ein so schönes Schlusswort, lieber Leo. Humans are happy, die Wissenschaft des Wohlbefindens könnt ihr jetzt im Handel erwerben. Ich wünsche dir so von ganzem Herzen, dass das Ding durch die Decke geht. Und du einen kleinen orangefarbenen Aufkleber, den wir Autoren uns alle so sehr wünschen, bekommst. Und ich bin so gespannt, wie deine Reise weiterhin hingeht. Und ich freue mich, dass wir verbunden sind und uns immer mal wieder hier und da im digitalen Raum und hoffentlich eines Tages dann auch mal im analogen Raum begegnen.
Unbedingt. Danke, liebe Kathi. Also ich möchte mich wirklich von Herzen ganz, ganz ausdrücklich bei dir für das tolle Gespräch, für die Möglichkeit heute und natürlich auch für deine Unterstützung bedanken. Ich will mich vor allem, ja wirklich, und auch bei allen Menschen, die bis hierhin zuhören, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Gespräch, dass es für euch werthaltig war und anregend und Spaß gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen kurzweilig war oder dass ihr davon Dinge mitnehmt. Und ja, das ist also einfach wirklich danke für eure Aufmerksamkeit und Zeit jetzt hier in dieser Folge und danke Kathi an dich, dass wir so schön miteinander verbunden sein können. Mir macht das viel Freude und viel Spaß.
Mir ebenso. Und jetzt sind wir auch noch himmlisch unterstützt worden von Kirchenglocken im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man sie gehört hat, aber das Gespräch stand unter einem guten Stern. Alle Links zu Leo findet ihr wie immer in den Shownotes, in der Beschreibung unter dieser Folge. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder und bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und neugierig. Tschüss. Tschüss, lieber Leo.
Ciao.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.